Welcome back, everyone.
Ein herzliches Willkommen an alle, die wieder dabei sind. Es ist schön, wieder auf Sendung zu sein. Heute beginnen wir offiziell mit unserer Fragestunde. Wir haben schon so lange darauf gewartet. Das ist das Herzstück unserer Serie. Zuerst einmal wollen wir allen Zuschauern besonders danken, die Videos mit ihren Fragen eingeschickt haben. Wir haben jetzt einige und werden uns dieses Mal mit einer oder zwei beschäftigen. Und ins Spiel bei gleich mit einer Frage loszutreten. Manu, wie geht es dir?
Mir geht es gut. Danke der Nachfrage, Robert. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie es heute wird. Es ist um so vieles besser, jemanden auf dem Video zu sehen, als nur eine E-Mail zu lesen.
Ja, stimmt. Und es ist auch persönlicher.
Es ist persönlich und man kann auch die Emotionen sehen.
Ja, und auch der Ton, in dem die Fragen gestellt werden.
Ja, wenn man eine E-Mail liest, kann man den Ton hineinlesen, den man selbst möchte.
Ja. Heute fangen wir mit einer ziemlich ungewöhnlichen Frage an. Nun, ich fand sie ziemlich ungewöhnlich. Aber bevor wir uns mit den Fragen beschäftigen, sprechen wir doch ein Gebet. Unser lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du diese Serie ermöglicht hast. Wir sind sehr dankbar, Herr. Wir sind dankbar für deine Führung. Besonders, wenn wir in dein Wort eintauchen und über die Wahrheit sprechen und diese wichtigen Fragen beantworten. Wir erbitten deine Führung. Erhöre heute unseren Geist, sei bei uns. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen. Bevor wir anfangen, können wir einfach erwähnen, wohin man unsere Videos schicken kann, wenn man das möchte.
An truth@clashofminds.com. Es gibt noch eine andere Methode.
Man kann uns auch ein Video über den Geschäftsanschluss per WhatsApp schicken, was es etwas leichter macht, als ein Video an eine E-Mail anzuhängen. Wenn ihr euch damit leichter tut, es über WhatsApp zu schicken, dann macht es doch gerne so.
Ja, klasse. Dann legen wir doch los und zeigen unser erstes Video auf dem Bildschirm. Das ist unser erstes offizielles Video.
Okay.
Hi Robert und Malu, ich heiße Jürgen und ich danke euch sehr für diese Sendung. Ich schätze es wirklich sehr, welche Leute ihr erreicht. Meine Frage an euch lautet, warum hat Gott den Menschen einen freien Willen gegeben? Und wenn Stolz der Grund war, ist der Grund dann gut genug, wenn man an den möglichen Schmerz und zusätzliche Schmerzen und das erlittene Leid denkt, die der freie Wille für die Menschen auf dieser Erde verursacht? Vielen Dank und viel Glück.
Nun, eine interessante Frage.
Ja, das stimmt. Eine interessante Frage. Bevor wir da eintauchen, nur kurz ein Gedanke, der mir gerade kam. Wenn man sich die Welt da draußen ansieht, hast du vorher schon Menschen getroffen oder Menschen gesehen, über die du eine vorgefasste Meinung hattest? Hast du über sie geurteilt, bevor du sie tatsächlich kennengelernt hast?
Das ist die Natur dieser Welt. Üblicherweise werden wir eine vorgefasste Meinung haben, schon bevor wir sie tatsächlich kennenlernen. Bevor wir eine Beziehung zu ihnen aufgebaut haben, urteilen wir über sie irgendwann oder misstrauen ihnen.
Oder mögen sie nicht.
Ja, oder mögen sie nicht.
Und wenn man sie dann kennenlernt?
Oder einfach neutral, nicht unbedingt, dass man sie nicht mag. Man ist einfach neutral, man weiß nicht, wie diese Person so ist. Ist er oder sie eine gefährliche Person?
Und in einer Welt wie der unseren, die voller Sünde ist, ist es manchmal schwer, Menschen zu trauen. Man geht also in eine Beziehung hinein, ohne demjenigen zu trauen.
Ja.
Und wenn man die Menschen dann kennenlernt, fängt man an, ihnen zu vertrauen. Stimmt, oder nicht?
Man sammelt Informationen und anhand der Informationen und der Beziehung, die man aufgebaut hat, beginnt man zu vertrauen. Schau unsere Beziehung als Freunde an. Ich wusste nicht, wer du bist, was dir gefällt, was deine Hobbys sind. Man weiß ja nicht, ob es passt, ob man Gemeinsamkeiten hat. Man muss vorher schon einige Menge Infos einholen, bevor man an diesen Punkt kommt.
Und wenn man sie einholt, erkennt man, okay, das ist die Person, mit der ich rede. Das ist der Mensch, mit dem ich eine Beziehung habe. Ich denke, wenn Menschen da draußen sich Gott ansehen, ist es schwer, an jemanden zu glauben, der immer gut ist, der Liebe ist, Man hat diese vorgefasste Vorstellung, wer Gott ist, anhand dessen, was man um sich herum sieht. Es basiert auf der Welt.
Ja, auf dem, was in der Welt passiert. Die Handlungen der Menschen in hohen Positionen und all das. Wenn man dann bestimmte Dinge in der Bibel liest, besonders im Alten Testament, sagen viele Menschen, das ist der zornige Gott im Alten Testament. Und im Neuen Testament gibt es dann den barmherzigen Gott der Liebe. Aber wenn man es im Kontext versteht und Schriftstelle mit Schriftstelle vergleicht und man die Situation bei jedem Ereignis versteht, dann wird man wissen und es sehen, wer Gott wirklich ist.
Also legen wir mit der Frage richtig los und sehen wir uns doch die Schrift an, was die Schrift über Gott sagt.
Richtig. Lass es uns aufdröseln, weil es eine so ungewöhnliche Frage ist, Jürgen. Haben wir uns übrigens schon für diese Frage bedankt, Jürgen? Es ist eine wirklich interessante Frage. Also heruntergebrochen lautet die Frage für mich, gab Gott uns letztlich aus Stolz einen freien Willen? Führte Stolz ihn dazu, uns einen freien Willen zu geben? Meine Schlussfolgerung daraus lautet, er muss gedacht haben, dass jeder ihm seiner Herrlichkeit und Größe gegenüber loyal sein wird. Aber das war offensichtlich nicht der Fall. Es folgte Rebellion. Und schließlich ist der Gott des Universums, wer sollte ihm da nicht folgen? Das ist der erste Teil. Und wir wissen, dass Gott es schon vorher wusste oder Dinge im Voraus weiß. Er kennt das Ende von Anfang an. Und er wusste, dass ein Punkt kommen würde, an dem wir fallen würden. Die Menschheit und auch Satan bzw. Lucifer, sie würden fallen. Was den natürlichen, harmonischen Ablauf im Universum unterbrechen würde.
Es kam also etwas in die Welt, was so nicht vorgesehen war. Etwas würde hereinkommen, was die Bedingungen verändern würde, was diese perfekte Harmonie ändern würde.
Lass es uns ansprechen, wenn es nicht Lucifer gewesen wäre, der fiel, dann wäre es jemand anders gewesen. Irgendwie wäre es aufgetaucht und man würde etwas dagegen unternehmen müssen.
Vor allem, wenn der freie Wille einen Teil der Gleichung ausmacht.
Ja, genau. Das ist nach meinem Verständnis der nächste Teil der Frage. Gab er uns einen freien Willen, weil er Anbetung wollte? Prüft doch einmal, wie groß ich bin. Mit der Betonung auf, wie ich bin.
Und weil ich so großartig bin, werdet ihr mich anbeten.
Ja, ihr werdet mich anbeten. Es gibt keinen anderen Weg. Ihr werdet mich anbeten. Lesen wir doch Johannes 17, Vers 22. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Jesus spricht hier zum Vater. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Wir müssen also mit Gott verbunden bleiben. Wir müssen eins sein in Gott, wie Jesus eins im Vater war. Denn wenn wir getrennt sind vom Vater, wenn wir getrennt sind von Gott, dann gehen wir zugrunde. Möchte er also Anbetung von uns? Natürlich möchte er das. Aber das ist doch der ultimative Schutz.
Und wenn man jemand erheben möchte, um ihn zu etwas Besserem zu machen, als er ist, ist das Stolz?
Nein, natürlich nicht.
Oder ist das Liebe zu ihnen?
Es ist Liebe zu ihnen. Man möchte, dass sie die Fülle haben. Man möchte, dass sie gedeihen. Aber wir werden all diese Punkte noch ansprechen.
Ja, wenn wir schon von Stolz sprechen, wann kam der Stolz herein? Wo lag der Ursprung des Stolzes?
Lag er bei Gott oder lag er bei Luzifer?
Genau, wenn wir zu Hesekiel Kapitel 28, Vers 14 bis 17 gehen, lesen wir dort, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Und wir lesen auch in Jesaja 14, Vers 14, dort heißt es: Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Und das spricht alles über Luzifer, noch im Himmel, als er gegen Gott rebellierte, wo der Stolz seinen Anfang nahm.
Ja, es begann mit Luzifer. Also er war der Gesalbte, schützende Cherub, der über der Bundeslade stand. Er beschirmte das Gesetz, den Gnadenthron. Er schützte diesen ganzen Teil.
Er hatte also in Wirklichkeit eine hohe Position im Himmel.
Er war Gott so ähnlich wie möglich geschaffen. Er hatte eine hohe Stellung. Was passiert in der Welt, wenn wir uns in hohen Stellungen befinden? Gesegnet sind die geistlichen Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Aber wenn man einen Status hat, dann ist es schwierig, demütig zu bleiben. Man weiß ja nicht, wie viele Jahre hindurch, wie viele Jahrhunderte lang sich dieser Stolz und diese Eifersucht gegen Jesus aufbaute. Wenn er sah, wie Jesus in den Ratschluss eintrat, den Ort, an dem Entscheidungen getroffen wurden. Die Ratsversammlungen Gottes, und er sich fragt, warum muss ich mich an ein Gesetz halten? Bin ich nicht großartig genug? Schließlich bin ich ja der höchste Engel, zuständig für alle Engel. Es ist nur so ein interessantes Bild zu sehen, wie dieser Stolz, diese Sünde ihren Anfang nahm. Er muss sich gedacht haben, was ist das? Von diesen Geschehnissen wurde keine Spur der Sünde erwähnt.
Bevor sich dieser Stolz und diese Ich-Sucht in ihm aufbaute.
Ja, bevor es sichtbar wurde und als Rebellion durchkam und er aus dem Himmel vertrieben wurde.
Ja, wir lesen in Patriarchen und Propheten, die Engel anerkannten freudig Christi Vorherrschaft, fielen vor ihm nieder und brachten ihm ihre Liebe und Anbetung dar. Luzifer beugte sich mit ihnen, aber in seinem Herzen tobte ein seltsamer, heftiger Kampf. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeitssinn und Treue lagen im Widerstreit mit Neid und Eifersucht. Der Einfluss der heiligen Engel schien ihn eine Zeit lang davon abzubringen. Als von tausenden froher Stimmen Loblieder in wohlklingenden Weisen emporstiegen, schien der Geist des Bösen überwunden zu sein. Unaussprechliche Liebe ergriff sein Herz. Er war in der Liebe zum Vater und zum Sohn in voller Übereinstimmung mit den sündlosen Anbetern. Aber wieder überkam ihn der Stolz. Das Verlangen nach Oberherrschaft kehrte zurück. Und abermals gab er dem Neid auf Christus Raum. Die hohen Würden, die er bereits innehatte, sah er nicht als besondere Gottesgabe an. Deshalb erweckten sie auch keine Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber. Glanz und Würden ließen ihn danach streben, Gott gleich zu sein.
Traurig. Eine traurige Geschichte.
Er wollte mehr.
Ja, er wollte mehr. Aber als er Gott pries, da vergaß er seinen Stolz. Als er mit den anderen Engeln zusammen war, frohlockte er mit ihnen. Und dann kam die Ungerechtigkeit in ihm wieder an die Oberfläche. Wow. Fast tut er mir leid, dass er es zuließ, dass die Oberhand gewann. Und dass er es zuließ, dass es uns dahin brachte, wo wir uns jetzt befinden.
Und dass er das nicht stoppen wollte. Als ob er es, diesen Stolz, hegte und pflegte. Er liebte es, sich selbst mit diesem Glanz zu sehen und auch das sich herausstellen.
Ich bin mir sicher, in ihm tobte ein Kampf. Und wir wissen, dass es später bei Adam und Eva wieder ein Hin- und Hergeriss gab. Sollte er das tun, sollte er es nicht tun? Doch dann kam wieder der Stolz und stellte sich ein.
Also die Sünde kam wegen dieses Stolzes. Es war Egoismus.
Da fing alles an. Und es durchdrang die Welt bei Adam und Eva. Auch wenn man sich Kain und Abel ansieht, das Zeichen Kains, dann ging es weiter bis Nimrod. Durch die Zeitalter hindurch. Da war noch etwas. Im zweiten Teil seiner Frage wurde Schmerz und Leid angesprochen. Offensichtlich wusste er, dass der freie Wille Schmerz und Leid verursachen würde. Warum ließ er das zu?
Wie würde eine Welt ohne freien Willen aussehen? Man hätte eine perfekte Welt ohne Schmerz und ohne Leid, aber es gäbe auch keine Liebe.
Das wäre überhaupt nicht vollkommen. Das wäre das Gegenteil von vollkommen.
So ist es.
An einem Punkt musste er die Sünde zulassen. Dass sie sich entwickeln und hundertprozentig ausleben konnte. Damit wir wissen, was das Beste wäre und auch, was die Folgen der Sünde sein würden. Das war die einzige Weise, wie er dieses Konzept vermitteln konnte. Ich denke, dass es heißt und dass wir auch diese Schriftliche haben, worin steht, dass die Engel Gottes erst am Kreuz wussten, wer Satan tatsächlich war.
Only at the cross, the angels of God actually knew exactly who Satan is, and then
dass sie keinerlei Zweifel mehr daran hatten, dass er der Feind war.
That he was the adversary.
Ja, und was die vollständige Konsequenz der Sünde wäre.
Ja, und was die Konsequenzen wären. Also, lass uns da doch noch etwas tiefer eintauchen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir all die Basics abdecken. Wir mögen die Fragen schon kurz beantwortet haben, aber lass uns doch noch tiefer ins Wort eintauchen und sehen, ob wir die Grundlagen vollständig ansprechen können.
Ja.
Also, wer schuf alles?
Die Menschen denken im Allgemeinen, dass Gott der Vater das kreative Werk tat, dass er alles schuf.
Wogegen wir in der Schrift lesen, und dazu haben wir ziemlich eindeutige Schriftstellen, Hebräer 1, Vers 2, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen, durch ihn hat er auch die Welten geschafft. Auch Epheser 3, Vers 9 erklärt dazu, und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Es besteht also kein Zweifel, wer der Schöpfer war.
Ja, Jesus Christus ist unser Schöpfer. Ja.
Und bei der Schöpfung waren alle drei Wesen anwesend.
Ja, alle drei spielten eine Rolle.
Lasst uns Menschen machen in
unserem Bilde.
In unserem Bilde. Nun, da wir festgestellt haben, dass Jesus Christus alles schuf, jetzt die Frage: Warum schuf Gott den Menschen? Lesen wir doch Jesaja 43, Vers 7. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Ich habe diesen Vers absichtlich dazu genommen, denn man könnte jetzt vermuten, dass der Mensch zu seinem Ruhm geschaffen sei.
Eine Sache des Stolzes, warum er geschaffen wurde.
Aber wir müssen uns die Schrift ansehen. Und deshalb habe ich diesen Vers hineingenommen. Wir müssen uns ansehen, was Gottes Ehre ist. Wir lesen in Offenbarung 18, Vers 1. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und worum geht es in den letzten Tagen?
Es geht um den Charakter.
Noch klarer wird es im Buch Christi Gleichnisse. Seite 339. Die auf das Kommen des Bräutigams warten, sollen dem Volke sagen, sehet euren Gott. Die letzten Strahlen des Gnadenlichts, die letzte Botschaft der Barmherzigkeit, die der Welt gegeben werden sollen, sind eine Offenbarung seines Charakters, der Liebe ist. Die Kinder Gottes sollen seine Herrlichkeit kundtun. In ihrem Leben und ihrem Charakter sollen sie offenbaren, was die Gnade Gottes für sie getan hat. Wenn man darüber nachdenkt, dass seine Herrlichkeit, seine Ehre, sein Charakter ist, was möchte er dann von uns? Er möchte das Universum ausdehnen, mehr von seiner Herrlichkeit hineinlegen. Nun, ein Beispiel. Ich habe ein Kind. Es ist jetzt 5 Jahre alt, Levi. Ich liebe ihn sehr. Warum wollen wir mehr Kinder? Warum 1, 2 Kinder? Wenn es nach mir ging, hätte ich gern 10 Kinder.
Ist Stolz die Triebfeder, dass du mehr als ein Kind möchtest?
Nein, nicht Stolz. Also, das ist nicht hundertprozentig mein Charakter, weil ich ein gefallenes Wesen bin. Ich möchte meine Liebe ausdrücken. Ich möchte noch mehr nachkommen, damit ich mehr lieben kann und geliebt werde. Liebe ist der Inbegriff dieses Universums.
Gottes Charakter ist Liebe. Er ist Liebe. Er möchte also mehr Schöpfung, mehr von seinen Geschöpfen, denen er auch seine Liebe weitergeben kann.
Und nicht nur zwischen ihm und seiner Schöpfung, sondern auch innerhalb der Schöpfung untereinander. Zwischen dir und mir, zwischen uns und unseren Freunden und auch unter Geschwistern. Ich möchte noch etwas anfügen. Das kann man nicht erreichen, wenn man keinen vollkommenen Gehorsam hat. Über diesen Teil wundern sich immer viele. Aber wir haben schon in der ersten Folge über sein Gesetz gesprochen. Sein Gesetz dreht sich um Schutz und Liebe. Die ersten 4 Gebote handeln von der Liebe zu Gott und in den anderen 6 geht es um die Liebe zueinander. Nochmals, nur wenn wir in ihm bleiben, wie können wir in ihm bleiben, wenn wir nicht diese Beziehung zu ihm aufbauen? Wir müssen also vollkommene Gehorsam haben, um an diesen Punkt zu gelangen, an dem wir vollkommene Liebe haben. So einfach ist das.
Ja. Also die Herrschaft Gottes gründet sich auf Liebe. Der für Gott annehmbare Dienst sollte also aus Liebe erfolgen. Wir sollten also wegen seiner Gerechtigkeit und seines Wohlwollens zu ihm hingezogen werden. Das führt dazu, dass wir ihn lieben, dass wir ihn anbeten. Und eben nicht aus Stolz, sondern aus Liebe.
Wir wissen alle, jetzt spätestens nach 6000 Jahren, sollten wir alle wissen, was die Folgen der Sünde sind. Und warum sollten wir diesen Weg einschlagen wollen? Wir wissen, dass Gehorsam und Liebe zu Gott, indem wir diese Beziehung zu Gott aufbauen, das Beste für uns sind. Und wir weichen immer noch aus und bewegen uns von Gott weg. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 1, Vers 28. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde.
Warum würde er ein stolzes Wesen andere segnen wollen? Warum sollte er ihnen Herrschaft über die Welt geben, um sich auszubreiten, um zu leben und um zu lieben?
Es ist ultimative Freude.
Es ist schwer anzunehmen, dass das von Stolz motiviert sein könnte. Die zwei
passen einfach nicht zusammen. Weiterhin lesen wir in Patriarchen und Propheten dazu, die Grundlage der Herrschaft Gottes ist das Gesetz der Liebe. Das Glück aller vernunftbegrabenen Wesen hängt von ihrer vollständigen Übereinstimmung mit diesen erhabenen Grundsätzen der Gerechtigkeit ab, das Rechte zu tun. Gott wünscht sich von all seinen Geschöpfen Dienst aus Liebe, der aus der Würdigung des göttlichen Charakters kommt. Hier hat man wieder den Charakter. Er hat einen Gefallenen an erzwungenen Gehorsam. Jeder hat die persönliche Freiheit, ihm aus freiem Willen zu dienen.
Of will, that they may render him voluntary service.
Wieder hat man Anbetung, freiwilligen Dienst. Er befiehlt uns nicht, es zu tun. Er bittet uns, in ihm zu ruhen, damit wir alle in Harmonie leben können.
Ja.
Damit wir die Sünde für immer auslöschen können.
Es ist tatsächlich wunderschön, darüber nachzudenken, dass Gott Liebe ist. Er liebt uns so sehr. Es ist einfach unfassbar.
Ja, das ist es. Jetzt, da wir uns angesehen haben, warum er den Menschen schuf, den Grund dafür, müssen wir uns ansehen, warum er uns einen freien Willen gab. Gott gab uns einen freien Willen, damit wir ihn aus freien Stücken lieben und dienen, wie wir schon sagten. Er wollte uns nicht als Roboter. Da kommt auch schon unser nächster Vers. Es ist keine Furcht in der Liebe. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Das ist so ein schöner, unglaublicher Vers. Denn wenn wir bis zu einem gewissen Grad Roboter wären, würden wir ihm nur aus Furcht dienen. Aber wir wissen, dass Gott Liebe ist, also ist keine Furcht in der Liebe. Sie kann es darin nicht geben.
Ja, das geht nicht.
Bei meinem Kind ist es genauso. Wenn ich das nochmals als Beispiel anführen kann. Angenommen, ich hätte ihn programmiert und bei ihm Mikromanagement angewendet. Und jeden Morgen, wenn ich aufwache, würde er sagen, Hi Dad, ich liebe dich. Und wenn ich aus dem Haus in die Arbeit gehe, Hi Dad, ich liebe dich. Wie deprimierend wäre das doch. Aber ihn zuerst einmal zu lieben. Wieder die Frage, warum lieben wir Gott? Weil er uns zuerst liebte. Wenn ich mein Kind liebe und er in Einklang mit meinem Charakter ist und ihn liebt und er mich wiederlebt, ist das nicht die allergrößte Freude? Natürlich möchte Gott auch Freude. Er machte uns auch zu seiner Freude, nicht aus Stolz.
Mit jemandem in einer Beziehung zu stehen, der dich liebt, sobald sie Zeit mit dir verbringen, weil sie dich lieben. Das ist um so vieles besser.
Ja, viel besser. Sorry, wenn ich jetzt wieder darauf zurückgreife. Was ist, wenn mein Sohn Levi mir nicht gehorcht? Was ist, wenn er anfängt, Zweifel zu sehen? Da denke ich wieder an Luzifer im Himmel. Wenn er anfängt, beim Rest meiner Familie Zweifel zu sehen. Wenn ich jetzt noch weitere Söhne und Töchter hätte. Wenn er jetzt bei den anderen Söhnen und Töchtern Zweifel sehen würde. Was würde ich da tun? Ich würde ihn wieder auf Kurs bringen müssen. Ich würde mir einen Plan ausdenken müssen, einen Rettungserlösungsplan, um ihn wieder auf Kurs zu bringen und um diese Harmonie beizubehalten oder wiederherzustellen.
Und das wäre kein Racheplan oder Plan, bei dem er gezwungen werden würde oder ein Plan, bei dem er bestraft wird. Es ist ein Plan aus der Liebe heraus, um ihn zurückzubringen.
Das wollte ich gerade sagen, denn ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Wir können glauben, dass Gott Liebe ist. Wir sollten aufhören, diese Tatsache anzuzweifeln. Er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns gesagt, wer er ist. Und das ist sehr stark mit dem Glauben verbunden. Wenn wir seinem Wort nicht Glauben schenken, wenn wir auf unser Leben zurückschauen, wenn wir ihm folgen und auf unser Leben zurückschauen, werden wir sehen, was er in unserem Leben getan hat. Durch schwere Situationen, durch Schmerz, durch gute Zeiten.
Ja.
Lass uns noch etwas aus Patriarchen und Propheten, Seite 306 lesen. Tausende wiederholen heute dieselben aufrührerischen Anklagen gegen Gott. Sie sehen nicht ein, dass man einem besseren Menschen sein Vorrecht als vernunftbegabtes Wesen raubte und ihn zum bloßen Automaten machte. Zu einem Automaten, einem Roboter. Wenn man ihm die Willensfreiheit nehme, Gott will keinen Zwang ausüben. Der Mensch wurde als sittlich Freihandelswesen geschaffen. Wie die Bewohner aller anderen Welten muss er sich einer Gehorsamsprobe unterziehen. So ist es. Das fasst tatsächlich alles zusammen, was wir gesagt haben.
Ja.
Er spricht von der Liebe, von der Freiheit, von der Entscheidungsfreiheit und vom Gehorsam.
Und es spricht von einem vernunftbegabten Wesen. Wir sind intelligent genug, eigene Entscheidungen zu treffen. Wir können uns die Beweise ansehen, die uns von Gott gegeben wurden, und auf dieser Grundlage entscheiden, ob Gott gut und ob Gott Liebe ist oder ob er schlecht ist.
Ja, das ist wahr. Die Furcht des Herrn, Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Nun, in der Weisheit könnte man 10 Grade haben. Leider habe ich Menschen mit Doktorgraden gesehen, aber sie haben keine Weisheit, denn sie kennen keinen Gott. Der einzige Weg, wie man Weisheit erlangen kann, ist durch Gott. Hier ist ein längerer Absatz aus dem Büchlein, der Weg zu Christus. Aber auch der ist überaus interessant. Gottes Herrschaft ist nicht, obgleich Satan uns dies glauben machen wolle, auf blinde Unterwerfung, auf gedanklosen Zwang gegründet. Nein, er wendet sich an Vernunft und Gewissen. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Das ist eine Grundhaltung. Lautet die Einladung des Schöpfers an die Menschen. Das stammt aus Jesaja 1, Vers 18. Er will sie nicht zwingen. Gott kann keine Huldigung von uns annehmen, die wir ihm nicht aus freiem Bewusstsein darbringen. Das ist doch interessant. Eine erzwungene Unterordnung würde die wirkliche Ausbildung des Verstandes und des Charakters hindern. Sie würde uns zu bloßen Automaten herabwürdigen. Das ist aber nicht die Absicht des Schöpfers. Sein Wunsch ist es, dass der Mensch die Krone der Schöpfung, das krönende Werk seiner Schaffenskraft, die höchste Stufe der Entwicklung erreiche. Das zeigt wieder, dass er Entwicklung möchte. Er möchte, dass wir uns entwickeln, nicht für seinen Stolz.
Er möchte, dass wir besser werden.
Ja. Er stellt uns die herrlichsten Segnungen in Aussicht, deren wir nur durch seine Gnade teilhaftig werden. Er lädt uns ein, ihm unser Ich zu geben, damit er sein Werk in uns vollbringen kann. An uns liegt es also, die Wahl zu treffen zwischen der stetigen Knechtschaft der Sünde und der wunderbaren Freiheit der Kinder Gottes. Mir gefällt diese Formulierung im Englischen. Frei von der Knechtschaft der Sünde. Denn die Leute denken immer, ich bin doch frei, ich kann tun, was ich möchte.
Ja.
Da ist man nicht frei. Da weiß man es nur nicht.
Ja, wenn man von etwas abhängig ist, von schlechten Gewohnheiten abhängig ist, versuch einmal damit aufzuhören. Und schau, wie frei du bist. Es ist nicht so, dass man etwas tut und dann sagt, okay, jetzt höre ich damit auf und dann hört man damit auf. Diese schlechte Gewohnheit zieht einen hinein. Man wird aggressiv, unglücklich, deprimiert. All diese Dinge passieren, wenn man mit einer schlechten Gewohnheit aufhört. Ist man also wirklich frei, sich für etwas zu entscheiden, wenn man in schlechten Gewohnheiten steckt?
Nein, ich spreche da aus meiner eigenen Erfahrung in der Vergangenheit. Alles kann eine schlechte Gewohnheit sein. Man muss nicht unbedingt eine Substanz sein. Es könnte alles sein. Alles, was nicht mit Gottes Charakter übereinstimmt.
Lass uns beispielsweise Fernsehen nehmen. Wenn man sich etwas Schlechtes im Fernsehen ansieht, wenn man sich entschließt, damit aufzuhören, wie schwierig ist es, den Fernseher nicht mehr anzuschalten?
Sehr, sehr schwer.
Und man findet Wege, Ausreden, Entschuldigungen, um ihn wieder anzumachen.
Ja, so ist es mit allem, mit jeder Sünde. Man sucht immer nach einer Entschuldigung. Machte Luzifer nicht dasselbe?
Ja, man rechtfertigt sich. Man rechtfertigt sich, um damit weiterzumachen. Ist man wirklich frei, wenn man in Wirklichkeit dessen Sklave ist?
Überhaupt
aber man
nicht.
Sieht es nicht so, dass man dessen Sklave wäre.
Nein.
Man sieht es so, das ist meine Entscheidung. Ich kann es tun und ich kann jederzeit damit aufhören, wenn ich es möchte.
Ja, das habe ich schon gehört.
Ich auch schon öfters.
Ich kann das. Schau, ich habe ein paar Tage lang mit dem Rauchen aufgehört.
Aber ich möchte nicht. Ich will nicht damit aufhören, deshalb tue ich es. Aber ich kann damit aufhören, wenn ich es möchte.
Letztendlich steckt man so tief in der Welt und in der Sünde, dass es einem gar nicht auffällt.
Ja.
Der nächste Teil ist wirklich interessant und schließt sich gut daran an. Johannes 8, die Verse 31 bis 34. Es ist spannend, wie gut das zu dem passt, was hier gesagt wird. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Samen und sind nie jemands Knechte gewesen. Da spricht die Welt. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei sein? Sie fragten da Jesus. Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Ihr seid nicht mehr meine Jünger.
Der Teufel war so klug, in dieser Welt Dinge aufzubauen, die schlechte Gewohnheiten heranbilden. Und wenn man das tut, denkt man, dass man frei ist.
Ja, er ist ein gerissener und sehr schlauer Verführer.
Smart deceiver. Mm. Yeah. And
Wenn wir uns jetzt das Kreuz ansehen, wie könnte es da mit all dieser unendlichen Liebe und der Barmherzigkeit und mit der Gnadenszeit, die uns allen gewährt wurde, im Erlösungsplan Stolz geben?
Ja, wie könnte es da Stolz geben, wenn Gott seinen eingeborenen Sohn sandte, damit er für uns sterben sollte? Wie stirbt man für jemanden, wenn alles sich auf Stolz gründet? Wenn da Stolz in einem wäre?
Nun, so sehr wie ich meinen Jungen liebe, meinen einzigen Jungen liebe, wenn ich den geben würde, das wäre eine fast unmögliche Aufgabe. Das lässt mich wieder an Abraham und Isaac denken. Aber Jesus ist auch dort.
Jesus ist Gott. Und
Gott gab seinen Sohn, aber Gott demütigte sich auch selbst und wurde ein Mensch und starb für uns. Das ist für mich wirklich unglaublich. Wir lesen im Psalm 144, Vers 15. Wohl dem Volk, dem es so ergeht, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist.
God is the Lord. Hey?
Hier ist von Glücklichsein die Rede. Aber wenn die Welt der eigene Gott ist, ist Satan der Herr oder ist er Gott?
Wo findet man sein Glück? Wahres Glück und Hoffnung? Wenn man keine Hoffnung hat, hat man kein Glück.
Ja, und deshalb müssen wir wissen, wer Gott ist. Ich verstehe schon, wie schwierig es ist, aus der Welt herauszukommen. Wir haben einen Höhepunkt erreicht. Wir sind fast am Ende der Welt angekommen. Und wir sind überall von Täuschung umgeben. Wir müssen aus der Welt herauskommen, weißt du, aus einem sehr aufregenden Lebensstil, wie man meint. Und jetzt müsste man Gott kennenlernen. Das ist für jemanden, der in der Welt ist, nicht aufregend, sondern langweilig. Zumindest am Anfang. Aber sobald man ihn einmal erkennt, es ist nicht langweilig. Es ist alles andere als langweilig.
Es ist das völlige Gegenteil.
Ja, das genaue Gegenteil davon. Man kann gar nicht glauben, dass man einmal in der Welt war und kann gar nicht glauben, was man da machte. Ich kann mir vorstellen, wie Gott sich fühlte und sich jeden Tag fühlt. Er möchte sein Reich teilen. Er sagt zu seinen Jüngern, ich gehe hin, um euch einen Ort zu bereiten, herrschaftliche Häuser für euch. Ich möchte, dass ihr mit mir dort seid. Mich packt es richtig, wenn ich darüber nachdenke. Er wartet auf uns. Und wir? Ja, ich möchte noch ein wenig Party, ich möchte das so sehr. Und wir verstehen nicht, wen wir haben.
Und Gott wartet darauf, dass wir diese Entscheidung treffen, ob wir ein besseres Leben wollen oder nicht. Denn er möchte für uns ein besseres Leben. Er möchte nicht, dass unser Leben voller Sünde, voller Furcht und Ärger und Hass ist und voller Leid.
Ja, wenn man in der Welt ist und von Gott losgelöst ist, bedeutet das Schmerz und Leid. Wir kennen nicht einmal mehr den Unterschied, stimmt's?
Ja.
Also, wir sterben dabei langsam.
Die Menschen neigen dazu, Gott für Schmerz und Leid die Schuld zu geben. Aber er möchte das nicht für uns.
Nein. Es ist eine traurige Geschichte. Jetzt, wo wir uns angesehen haben, warum er den Menschen geschaffen hat, warum er uns entscheidungsfrei gegeben hat, hören wir mit der Frage auf, wer ist Gott? Wie sieht sein Charakter aus? Lass uns ein wenig in die Fragestellung eintauchen, wer Gott ist. Philipper 2, Vers 5 bis 8 liefert uns ein gutes Bild. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußert sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz.
Also das ist das völlige Gegenteil von Stolz.
Ja, das völlige Gegenteil von Stolz.
Ja.
Stolz und eine Liebe, die andere im Fokus hat, kann es nicht in einem Wesen geben.
Nein, stimmt genau. Matthäus 11, noch ein Vers, der uns seinen Charakter zeigen soll. Matthäus 11, Vers 29. Nehmt euch auch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in eure Seelen. So finden wir wahre Ruhe bei Gott. Zurück zur Frage, bevor wir uns später erneut damit auseinandersetzen. Gab Stolz uns Entscheidungsfreiheit? Es ist eindeutig so, dass es nicht der Fall war. Es wurde alles von Liebe angetrieben. Sehen wir uns doch Sprüche 8, Vers 13 an. Gott hasst Stolz. Gott verachtet Stolz.
Ja, das tut er.
Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut. Den Weg des Bösen und einen verkehrenden Mund hasse ich. Er hasst die Sünde.
Ja.
Er hasst nicht die Person, er wünscht sich, dass der Mensch doch umkehrt.
Er möchte, dass dieser Mensch gerettet wird.
Ja, dass er gerettet wird, um bei ihm zu sein. 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, dass die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich möchte es in diesem Vers einrahmen, um zu zeigen, dass Gott Liebe ist.
Ja. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel. Man kann dazu so viele Verse lesen, die festlegen, dass Gott Liebe ist.
Ja, Gott ist Liebe. Wir dürfen das nicht mit Rachsucht durcheinander bringen. Wir dürfen das nicht mit Stolz durcheinander bringen, mit Arroganz, mit irgendetwas derartigem. Denn es ist schon so, wenn man Gott nicht kennt und ein paar Verse liest, gerade im Alten Testament. Aber es gab Gründe für Gottes Handeln. Es war aus Liebe. Wir werden dazu vielleicht noch in einer zukünftigen Episode kommen. Als ich das Alte Testament las, als ich anfing, war ich ziemlich ärgerlich. Denn ich las von vielen Ereignissen, wo Gott in so eine rachsüchtige Schublade gesteckt wurde. Aber wenn man wirklich versteht, wenn man seinen Charakter kennt und eine Beziehung zu ihm aufgebaut hat, sieht man, dass alles perfekt getan wurde. Alles wurde aus Liebe getan, aus Barmherzigkeit mit seinem Volk und auch mit seiner Gemeinde. Ja, für jeden.
Sieht man sich mal die Kennzeichen der Liebe an, liest man in 1. Korinther 13, Vers 4 folgendes. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Oder ist nicht stolz, wie es im Englischen heißt.
Da hat man es. Stolz wird hier völlig verneint. Es gibt noch einen interessanten Gedanken in 1. Johannes Vers 1. Das ist ein ziemlich bekannter Vers. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Wer ist das Wort?
Jesus.
Jesus Christus. Und er existierte schon im Anfang. Bevor Abraham war, bin ich.
Also gab es schon von Anfang an diese Liebesbeziehung.
Ja, ein allein könnte keine Liebesbeziehung haben. Es braucht mehr als ein. Zwischen Vater und Sohn herrschte von Anfang an Liebe. Und deshalb gab es Schöpfung.
Um ihre Liebe auszudehnen,
ja.
Um mehr Wesen zu haben, sie auf mehr Menschen auszudehnen.
Um sie zu multiplizieren. Einfache Mathematik, nicht wahr?
Ja, das stimmt.
Wie ich schon sagte, wenn ich könnte, hätte ich mehr Kinder. Denn jetzt verstehe ich, was Liebe zu den Kindern bedeutet. Stell dir das zehnfach vor. Ja.
Zehnmal diese Liebe.
Wir lesen als letztes Zitat nochmals in Patriarchen und Propheten, Seite 12. Der Sohn Gottes hatte des Vaters Willen schon bei der Erschaffung aller Himmelsheere ausgeführt. Ihm schuldeten sie wie Gott Ehrerbietung und Ergebenheit. Christus sollte auch bei der Erschaffung der Erde und ihrer Bewohner göttliche Macht ausüben. Aber bei all dem würde er nie in Widerspruch zu Gottes Plan stehen und eigene Mächte und Ehre suchen. Er würde vielmehr des Vaters Herrlichkeit preisen und dessen auf Liebe und Wohltat gerichtet Absichten ausführen. Also, er pries den Vater. Und was tat der Vater im Neuen Testament? Wir lesen dort darüber. Er erhöhte den Sohn.
Ja.
Es herrschte also vollkommene Liebe.
Ja, es gibt also keinen Punkt, an dem Gott sagt, jetzt werdet ihr mich aber anbeten. Ich möchte eure Anbetung, weil ich da bin, weil ich gut bin. Gott ist er selbst. Er zeigt seine Liebe und dadurch können wir eine Entscheidung treffen. Wollen wir ihm folgen? Wollen wir ihm dienen oder nicht?
Ja, wie nennt er uns? Er nennt uns Freunde.
Seine Freunde.
Er nennt uns seine Freunde.
Seine Kinder.
Ja, und Gottes Gesetz und sein System ist das Einzige, das jemals zu unserem Glück und ewigen Leben führen wird. Das ist kein Stolz oder keine Arroganz. Das ist ehrlich gesagt eine einfache Tatsache. Sogar wir Sünder wissen, dass das wahr ist. Und wir beten ihn an, weil er nie aufgehört hat, uns zu lieben. Und weil er uns aus der Knechtschaft der Sünde errettet hat.
Nun, Jürgen, ich hoffe, wir haben deine Frage beantwortet. Ich hoffe, wir konnten zeigen, dass Gott Liebe ist und dass er nichts aus Stolz tat und dass Leid nur eine Folge der Sünde ist und nicht der Liebe, die Gott zu uns hat.
Ja, und wir müssen anerkennen, dass Entscheidungsfreiheit uns aus Liebe gegeben wurde, weil wir dadurch Liebe zu unserem Vater und zu anderen ausleben können. Niemand, also ich möchte kein Roboter, kein Automat sein. Automatisiert.
Bei nichts eine Wahl zu haben?
Nein. Ohne Wahlfreiheit, also nutzen wir die Entscheidung, die uns gegeben wurde, um Gott zu dienen.
Ja.
Danke.
Dankeschön.
Möchtest du für uns mit einem Gebet abschließen?
Gerne.
Danke.
Unser himmlischer Vater, danke für die Liebe, die du uns gezeigt hast. Danke, dass du diesen unglaublichen Charakter hast und dass du uns einfach näher zu dir ziehen willst, durch diese Liebe, die du zu uns hast. Hilf, dass unsere Augen dafür offen sind, sie zu sehen, sie zu erfahren und darüber in deinem Wort zu lesen, sodass wir dir näher kommen und deinen wahren Charakter entdecken. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.
Amen.